Moin und herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Mein Name ist JD und ich habe diesen Take beim allerersten Mal geschafft. Ich glaube, das ist eine kleine Premiere für mich. Ich freue mich ein bisschen. Wer sich aber auch noch freut, das ist der liebe Olli. Moin, Olli.
Und ich freue mich total, endlich wieder Zeit mit dir gemeinsam eine Podcast-Folge aufzunehmen und das so nah vor Essen. Und da brauen sich ein paar Dinge zusammen, über die wir uns auf jeden Fall jetzt noch gleich austauschen wollen. Aber heute haben wir natürlich auch wieder einen Gast. Es ist Volko Strese, seines Zeichens Künstler, seines Berufs wegen Illustrator. Und er wird ein wenig mit uns darüber sprechen, was die KI mit den Brettspielen macht, mit seinem Beruf macht und welche Perspektive er da vertritt und eingenommen hat.
Ja, hallo.
Moin Volko, schön, dass du da bist.
Moin.
Volko, bevor du dich gleich ein bisschen selbst intronisierst. Genau, such dir was aus, was schlau klingt und dich selber vorstellt. Hat Olli ja gerade nochmal gesagt, dass wir wurden herausgefordert, Olli, ne? Oder irgendjemand hat da, Moment mal, da müssen wir nochmal kurz.
Moment mal, ja, Essenblitz-Vorschau der anonymen Ludoholiker.
Freunde.
Köder war der Anlass, damit haben sie uns geködert und Olli hat es ganz offiziell ausgesprochen, das diesjährige Strike-Turnier wird beim Meet and Play ausgeführt und das ist gut für uns, denn so haben wir ungefähr ja eine ganze Halle voll, den ganzen Saal Europa voll mit Menschen, die uns entweder anfeuern oder ganz despektierlich angucken. Aber auf jeden Fall, also diese Geheimnisaktion wie im letzten Jahr, die werden wir dieses Mal nicht machen. Im letzten Jahr habt ihr euch, glaube ich, in Halle 7 zurückverzogen, habt euch auf den Boden gelegt, ein bisschen gespielt, oder?
Nein, also du musst es ein bisschen anders ausdrücken. Natürlich war es in Halle 7, die war proppevoll und eigentlich waren die nur wegen uns da. Aber wir wollten nicht so angeben. Das ist richtig, ja. Aber so ähnlich war es irgendwie dazwischen, die Wahrheit, ja.
Ihr seid alle herzlich eingeladen, das eine oder das andere Team anzufeuern und das eine sind wir und das andere sind die anonymen Ludoholiker bei unserem alljährlichen Traditions-Strike-Turnier um den Dieter Nüssle-Gedächtnispokal.
Genau, seit 1794 machen wir das Ganze, das ist ja auch bekannt und wir haben...
Das ist ja auch schon so länger als die Messe in Essen, ne? Also das war noch vor der VHS-Zeit.
Weit davor, würde aber jetzt den Rahmen sprengen. Und Olli, wollen wir noch mal ganz kurz sagen, wer im letzten Jahr eigentlich mal den Titel geholt hat?
Haben nicht Anna und du im letzten Jahr den Titel gewonnen?
Ja, das war im Namen von Alles aus der Toplisten, oder?
Ja, also wir sind doch dann die absoluten attraktiven und amtierenden Titelträger.
Das stimmt. Ja, genau. Kommt gerne vorbei. Apropos attraktiv. Wie komme ich jetzt? Das gefällt mir jetzt gar nicht so schwer, die Überleitung. Volko, schön, dass du da bist und das nochmal angehört hast.
Danke für die Blumen.
Ja. Volko, magst du ein bisschen über dich selber erzählen? Also was ich schon mal sagen kann, er hat Geschmack, was Haare anbelangt und auch was Brillen anbelangt, weil Olli hat gerade schon festgestellt, wir haben ziemlich viel Ähnlichkeit.
Ja, das passiert mir natürlich tatsächlich öfter in der Branche, in der ich tätig bin, in den Medien, dass man ich mache was mit Medienbrille auf hat und ab einem gewissen Alter mehren sich natürlich auch die Leute um einen rum, die die Frisur nachmachen, also selbst zum Rasierer greifen und kurzen Prozess machen, um lichte Stellen zu kaschieren. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin, wie gesagt, Volko Strese. Ich bin hauptberuflich Illustrator, aber auch Kinderbuchautor und ich habe eine kleine eigene Ratekrimi-Reihe, denn als Illustrator bin ich hauptsächlich für Brettspiele und für Kinderbücher tätig und das beides vereint sich natürlich in meinen Ratekrimis, wo ich dann selber die Rätsel erarbeite, die Geschichte schreibe und die Bücher illustriere. Es machen mir beide Bereiche sehr viel Spaß. Ich komme eigentlich ursprünglich mal, habe ich als Graffiti-Artist angefangen, Comics gezeichnet und so weiter und habe eigentlich im Laufe meiner Karriere schon alles Mögliche illustriert. Aber als meine Töchter geboren wurden, bin ich dann sehr gerne beim Kinderbuch gelandet und später dann auch beim Brettspielen, was mich immer schon gereizt hatte, was ich aber sehr schwer fand, da reinzukommen. Da haben viele schon ihre StammillustratorInnen gehabt. Und es hat dann eine Weile gedauert, aber jetzt bin ich relativ etabliert und es macht mir sehr viel Spaß.
Der Weg vom Kinderbuch zum Brettspiel stelle ich mir, also der liegt ja relativ nah, weil beides auch von den Illustrationen unter anderem lebt. Bist du denn auch selbst ein Spieler? Bist du selbst jemanden, der gerne spielt?
Ich bin auf jeden Fall ein sehr passionierter Spieler, aber leider habe ich nicht so oft Gelegenheit, da die Töchter jetzt schon ziemlich groß sind, haben die Familienspielabende in ihrer Häufigkeit sehr nachgelassen. Ich versuche immer wieder alle mal an den Tisch zu kriegen. Und dann spielen wir aber meistens eher schnelle oder kreative Spiele. Also zum Beispiel Dixit, solche Sachen mögen wir sehr gerne. Oder halt Sachen mit Wörtern, zum Beispiel Codenames spiele ich sehr gerne mit denen. Und es wird aber auch einfach so Karten gezockt, wie zum Beispiel Halt mal kurz, ist so unser Klassiker, den wir immer wieder gerne spielen. Oder auch das einfache Biberbande, was ja eigentlich, würde ich sagen, eher ein Kinderspiel ist. Also es geht nie so auf Expertenlevel, aber wir sind alle eigentlich sehr begeistert immer dabei.
Das stimmt. Halt mal kurz ist gut, weil da kann man Nazis klopfen.
Genau. Das ist der schöne Nebeneffekt.
Oh ja, ein schöner Nebeneffekt. Und ein Nazi-Stapel. Ich kann seitdem übrigens nicht mehr Nazi-Stapel sagen. Kennst du den?
Ja, das geht mir auch so.
Olli, hast du schon mal gespielt, Halt mal kurz?
Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, aber in unserem Dialekt wird ja oftmals auch so eine Endung verschlungen. Und ich muss mich tatsächlich immer bemühen, Nachziehstapel zu sagen, weil sonst der Nachziehstapel ist. Das ist in unserem Dialekt ganz, ganz, ganz üblich. Also insofern habe ich da auch so meine emotionalen Probleme damit, dass es ein Nazi-Stapel sein könnte. Aber ich bin neugierig.
Ja, also holt's auf jeden Fall von Marc-Uwe Kling selbst. Und aber um den soll es ja gar nicht gehen. Volko, mehr von dir. Also, du hast gesagt, ich klopp momentan nur noch so kleinere Spiele. Wenn du mal ein größeres Spiel spielst, was ist es dann?
Also bei mir, das ist das Größte, so, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber wenn wir dann mal ein bisschen komplexer werden, ist es Dice Forge, was wir gerne mal spielen. Aber ich vermute auch, dass wir das auf eine Art und Weise spielen, wo große Strategen irgendwie den Kopf schütteln. Aber man kann es halt immer wieder spielen und immer wieder sich weiterbilden, was die Strategie und die Taktik angeht pro Runde. Also es wird nicht langweilig und wird bei uns eigentlich immer wieder auch mal hervorgeholt.
Ja, und Spiel ist ja letztlich auch das, was du daraus machst.
Also wie gesagt, Dixit oder sowas ist hier sehr beliebt, wo man dann kreativ werden kann ein bisschen. Und gleichzeitig spielen wir aber auch sehr gerne Escape und Rätsel, Knobel-Games. Genau, und für die illustriere ich ja auch viel.
Gibt's auch, also die Frage muss ich jetzt mal stellen, die wirst du wahrscheinlich schon ein paar Mal öfter gehört haben. Wie sieht's mit Zeichenspielen aus?
Hab ich bisher kaum gespielt.
Ja.
Was ein bisschen in die Richtung geht, was uns auch sehr gut gefallen hat, ist Pictures, wo man ja auch immer was darstellen muss. Aber ansonsten bin ich da gar nicht so beleckt, was es da so gibt, ehrlich gesagt.
Ist es denn qua Amt so, dass du sagst, ah nee, das mache ich schon im Beruf so viel? Oder ist es einfach, dass du keine Berührungspunkte damit gehabt hast? Also ist es eine bewusste Entscheidung oder?
Es ist tatsächlich ein bisschen so, dass es mich dann nicht so reizt in meiner Freizeit. Also ich muss sagen, mein Berufs- und Privatleben ist natürlich sehr eng ineinander verzahnt und vermischt, weil man ja doch tatsächlich irgendwo sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Da ich ja wirklich den ganzen Tag am Zeichnen bin, wenn ich nicht schreibe. Aber das, wie gesagt, die Illustratorentätigkeit ist mein Hauptbrot.
Ja.
Dann reizt es mich wirklich nicht so, dann abends da nochmal solche Sachen zu machen.
Falls du mal doch eins magst, Olli, hast du schon mal Skizzit gespielt?
Skizzit auf jeden Fall. 3 Sekunden Wahnsinn und dann greift man sich einen Stein und sagt, so, du erkennst meine Zeichnung, damit wir zusammen 3 Punkte bekommen und die andere Person guckt dann ganz verdutzt, wenn sie hier auf meinen Mückenschiss guckt, den ich wieder gezeichnet habe und das als Wanze oder als Muttermal oder sowas verkaufen möchte. Das ist ein mega witziges Spiel. Es ist quasi das Gegenteil von Krakel-Orakel. Bei Krakel-Orakel hat man ja schon Linien vorgegeben und muss sich einfach nur zurechtfinden. Hat auch 2 Minuten Zeit, da etwas anzufertigen. Bei Skizzit geht's voll um Geschwindigkeit und man hat hier die beste aller Stresssituationen, aber es löst sich dann wunderbar auf, wenn man dann verschiedene Illustrationen zeigt. Das macht auch mir Spaß und ich bin ja wirklich tatsächlich total talentfrei.
Also ich glaube, das könnte mir auch Spaß machen, zumal spielt man das im Team, Olli? Ist man da im Zweierteam?
Ja und nein. Also du spielst es mit mehreren Personen gegeneinander, denn es geht darum, zuerst eine gewisse Punktzahl zu erreichen. Aber du hast immer eine Person, die quasi in dieser Runde sich eine Karte verdeckt an den Kopf hält. Auf dieser Karte steht dann ein Begriff und diese Person weiß nicht, was auf dieser Karte draufsteht. Die anderen wiederum haben den Auftrag, diesen Begriff zu zeichnen. Und dann, wenn alle fertig signalisiert haben, dass sie ihre Zeichnung fertig haben, dann geht es in eine Kooperation zwischen dir und mir, denn dann schaust du dir an, was ich gezeichnet habe und möchtest das erkennen. Und wenn du das beim ersten Versuch direkt errätst, dann bekommen wir beide 3 Punkte. Wenn du allerdings mal wieder nicht erkannt hast, was ich gezeichnet habe, und das passiert sehr häufig, dann gehst du zu der nächsten Person. Bei dieser Person kannst du eben noch 2 Punkte abgreifen und bei allen weiteren Personen noch 1 Punkt. Also es hat so etwas, man gewinnt alleine, aber man spielt dann doch schon in diesen Momenten miteinander. Ja, und es gibt so ganz viele High-Five-Momente und es gibt auch so viel anerkennende Momente, wenn man sagt, boah, wie konntest du innerhalb dieser kurzen Zeit das malen? Das ist ja Wahnsinn. Und Leute, die da Talent haben, sind genauso positiv berücksichtigt wie eben die Leute, die sehr abstrakt ganz schnell was hinmalen, ist aber eben halt genau getroffen haben. Also ein richtig sehr unterhaltsames Spiel. Das ist bei MM-Spiele im Jahr 2025 dieses Jahr erschienen und ist ein gutes Ding.
Ja, also es hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich bin manchmal ein bisschen überfordert auch und sehe, dass es wirklich sehr viele Spiele wahrscheinlich geben wird, die mir Spaß machen würden und die mich interessieren würden. Und dass da aber dann eben dem gegenüber nicht so viel Zeit steht, die ich dann mit Leuten tatsächlich verbringen kann, um die auch zu spielen.
War das eigentlich bei dir ein fließender Übergang von dem Street-Art-Künstler hin zu dem Menschen, der sich gefragt hat, ja, und wie verdiene ich jetzt mit meinem Talent mein Geld? Oder war das eine bewusste Entscheidung, wo du schon früh gesagt hast, hey, das ist die Branche, da möchte ich rein und da baue ich jetzt gezielt meine Karriere hin?
Der Wunsch war schon sehr früh da, aber es war nicht so einfach. Man konnte in Hamburg tatsächlich, was sehr gut war, Illustration studieren, also wirklich speziell Illustration, nicht einfach Grafikdesign. Und das war aber sehr schwer, da ranzukommen. Also eine Mappe abgeben, mehrtägige Eignungsprüfung, dann nochmal mit Noten, die man für Mappe und Prüfung bekommen hat, via NC bewerben. Und das hat nicht geklappt. Und ich hatte dann erstmal ein Soziologiestudium aufgenommen, um Zeit zu überbrücken, bin dann da ein bisschen länger hängen geblieben. Ich glaube, es waren dann tatsächlich 11 oder 12 Semester, bevor ich dann entdeckt habe, dass es eine Umschulung zum, heutzutage würde man sagen, Mediengestalter gibt. Damals hatte es noch ein bisschen komplizierteren Namen. Und da war dann ein Praktikum für Illustrationen mit drin in einer Computerspielfirma oder damals erst noch interaktive Medienagentur. Später bin ich dann im Bereich Computerspiele gelandet und habe mir dann somit meinen Traum, den beruflichen, doch noch erfüllen können. Über diesen kleinen Umweg mit einem kleinen Parkstudium zwischendurch. Der letztendliche Weg war dann über ein Praktikum, das innerhalb dieser Umschulung stattfand. Und da bin ich dann direkt übernommen worden. Und dann ging es von einer Computerspielfirma zur anderen. Genau, und das Witzige ist, dass wir damals bei dieser ersten Anstellung als Illustrator in einer Agentur für interaktive Medien, dass ich da tatsächlich die Illustrationen für die ersten Chatbots, die es in Deutschland gab, gemacht habe, die zwar auch schon auf KI, aber natürlich noch nicht auf neuronalen Netzen basierten, aber mein Chef damals in der Agentur ist jetzt ein bekannter Bestseller-Autor, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Karl Ulsberg heißt er mit seinem Pseudonym, und der hat damals sehr früh ist in diese Technologie eingestiegen und wir haben dafür sehr namhafte Kunden alle möglichen Chatbots erstellt. Jetzt allerdings betreibt er nebenher noch einen YouTube-Kanal, in dem er vor den existenziellen Risiken der KI warnt.
Und schau mal, was für ein Profi du bist, hier von deiner eigenen Vita in das Thema überzuleiten. Denn Volker, wir sind ja hier heute mit dir zusammen, um uns so ein bisschen über das Thema KI in dieser Szene auszutauschen. Und wenn ich sage diese Szene, dann ist es eigentlich ein Berufsfeld, nämlich das Berufsfeld der Illustrationen, der künstlerischen Gestaltung in Brettspielen oder wie du auch vorhin schon gesagt hast, eben in Kinder- und Jugendbüchern, in Krimi-Sticker-Romanen oder Heften. Da habe ich ja auch schon welche von dir bekommen, die ich ganz, ganz großartig finde. Und ich möchte mal ganz kurz mit dir zurückgehen in den Sommer, denn da war ich dabei, so meinen Koffer zu packen. Und wenn ich meinen Koffer packe, meine ich damit, ich habe 2 T-Shirts, ein paar Unterhosen und ganz viele Spiele drin. Und ich hatte mir so vorgenommen, weil wir nach Großbritannien fahren und die Spiele in einem Pub spielen wollten, dass ich mir durch eine künstliche Intelligenz ein Pub habe erstellen lassen und habe da mit Photoshop eben halt ein Brettspielcover reingemacht. Das hat mir meine Tochter gezeigt, die studiert Innenarchitektur, die hat da ein bisschen was drauf und hat gesagt, komm Vater, das kriegst du hin. Und ich war da so ganz motiviert und habe da, glaube ich, von Castle Combo so das erste Spiel reingemacht. Das war dann in so einem Koffer drin. Also super thematisch und ganz, ganz, ganz toll. Und das habe ich dann veröffentlicht. Und dann bekam ich eine Nachricht von dir. Und mit deiner Einverständnis lese ich die mal gerade vor. Denn danach war meine Welt etwas anders.
Ja, sehr gern.
Hallo Olli. Mit deinem neuen Post hast du anscheinend das Spielecover und damit die Cover-Illu eines Illustrators in eine KI gefüttert, um das Bild für den Post zu generieren. Ich vermute mal, dass du nicht die Erlaubnis des Künstlers eingeholt hast. Ich habe keine Ahnung, wie er das sieht, aber von mir vorab der freundliche Hinweis, dass ich persönlich mit aller Härte dagegen vorgehen würde, wenn das mit einer meiner Illustrationen passieren würde. Und da hat der kleine Olli ganz schön hart geschluckt und hat sich gefragt, wie kann der nette Mensch, den ich damals kennengelernt habe, mit so einer Klarheit darauf hinweisen, dass er mit aller Härte hier vorgehen wollen würde. Und Volko, ab dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Wir haben erst einmal klargestellt, was ich gemacht habe. Darüber kam dieser Ideenaustausch und der hat uns heute zusammengeführt. Und ich glaube, jetzt an dieser Stelle würde ich doch mal ganz gern von dir erfahren, wo kommt diese innere Empörung her, wenn tatsächlich so etwas passiert, wenn man also das Werk realer Menschen und realer Werke mit der künstlichen Intelligenz vermengt?
Ich bin tatsächlich sehr empört, was das ganze Thema angeht, und muss natürlich mich jetzt ein bisschen im Zaum halten, dass das Ganze nicht in einer kleinen Wutrede mündet. Es gibt verschiedene Punkte, die an generativer KI, also die KI, die zum Erstellen von Text oder Bild oder Videos, Bewegtbild benutzt wird, die da sehr problematisch sind, meiner Auffassung nach. Und es beginnt halt damit, dass sie mit unfassbar vielen urheberrechtlich geschützten Werken trainiert wurde, ohne die Künstler um Erlaubnis zu fragen, geschweige denn dafür zu kompensieren. Das ist natürlich ein Hauptpunkt, wo viele Kritiker sagen, ja, aber es ist doch erlaubt, Data Mining. Aber tatsächlich ist es im deutschen Recht so, dass Data Mining das Benutzen der Daten zu wissenschaftlichen Zwecken erlaubt. Und wir wissen natürlich alle, dass wenn im Internet bunte Bildchen von Conny erzeugt werden oder man selber als Actionfigur, dass das nicht wirklich wissenschaftliche Zwecke sind. Und ich fühle mich da sehr alleingelassen vom Gesetzgeber. Und daher kommt wahrscheinlich auch diese Wut, dass man hilflos mit ansieht, wie die eigene Arbeit benutzt, entwertet wird, wie einem die Grundlage des beruflichen Schaffens entzogen wird. Denn es ist ja in meinem Beruf auch nicht so, dass man jetzt 2 Jahre eine Ausbildung macht und dann kann man das, sondern man lernt sein ganzes Leben und hat sehr lange gebraucht, um ein gewisses Level zu erreichen. Und das soll jetzt mit einem Handstreich halt nichts mehr wert sein. Das macht einen dann natürlich wütend und sehr sensibel für jegliche Anwendung von generativer KI. Das Ganze geht ja sehr schnell, die Entwicklung. Da war ich tatsächlich noch so, dass ich mir die Zeit genommen habe, einzelne Leute darauf hinzuweisen. Mittlerweile ist es natürlich kaum zu bewältigen, beziehungsweise ist zum Glück das Thema auch mehr in den Medien, weil so vor 1-2 Jahren war ich wirklich überrascht, wie lange es gebraucht hat, bis die Medien darauf eingestiegen sind, darüber informiert haben. Ich hoffe, dass es jetzt anders ist und viele halt auch die negativen Aspekte der generativen KI mitbekommen haben, die natürlich nicht nur für uns Künstler betrifft, sondern es sind ja enorme Energiemengen, die gebraucht werden, Wassermengen zur Kühlung der Serverfarmen. Desinformation ist ein Thema, also das leichte Erstellen von Fake News, ganze Videos, da war ich selber neulich noch geschockt. Obwohl ich mich ja schon relativ gut auskenne, habe ich in einer Arte-Doku gesehen, wie ein Journalist testweise einen Kanal eingerichtet hat, um dort solche Videos zu verbreiten und zu gucken, wie das aufgenommen wird. Und da reicht dann tatsächlich ein Satz, wie in dem Fall zum Beispiel ist jetzt im deutschen Fußball eine blaue Karte eingeführt worden, zusätzlich zu roten und gelben. Und wenn man die bekommt, muss man barfuß weiterspielen. Diesen Satz gibt er in eine Software ein. Ich weiß nicht, was es war, ob das jetzt Sora ist, ja, eine bekannte Videogenerier-Software, aber gibt es sicherlich noch viele andere. Und dann wird wirklich ein minutenlanger Clip sofort generiert mit Filmausschnitten, Interviewstimmen, einer Sprecherstimme und das Ganze wirklich sehr realistisch dargestellt, dass wir es jetzt mit dieser blauen Karte im deutschen Fußball zu tun haben. Und wie leicht das von einem Satz zu so einem kompletten Video ging, das hat selbst mich noch verblüfft.
Siehst du denn bei all dem, was du gerade gesagt hast, in den KI-Werken trotzdem eine Form von, ich sag mal, Kunst? Oder ist es etwas Wesentliches, wo du sagst, nee, das kann nur Menschenhand schaffen?
Naja, der Begriff der Kunst ist natürlich auch schwierig zu definieren. Und das ist ja, wenn man jetzt von Kunst, die gehandelt wird, ausgeht, hat man ja wirklich oft Mechanismen, dass es mit dem Inhalt nichts zu tun hat, die Nachfrage und damit die Bestätigung, bei was es sich um Kunst handelt. Mhm. Aber für mich persönlich wären solche Inhalte, wenn ich weiß, das ist KI generiert. Deshalb ist es mir auch so wichtig, dass im nächsten Jahr dann wirklich die Kennzeichnungspflicht durchgesetzt wird, die die EU ja bereits beschlossen hat. Es ist, glaube ich, jetzt schon so, dass Deepfakes gekennzeichnet werden müssen. Ab nächsten Jahr gilt dann, dass KI-Inhalte von den Anbietern, also die Tech-Firmen, das von Haus aus beim Output kennzeichnen müssen. Und ich hoffe, dass das auch wirklich durchgesetzt und kontrolliert wird. Für mich persönlich wäre es halt, sobald ich sehe, dass es KI generiert ist, ist es für mich wertlos. Es ist für mich eine Zeitverschwendung, mich dann damit zu befassen, weil ich weiß, dass es auf stochastischen Gegebenheiten generiert wurde und natürlich weiß um die ethischen Probleme damit. Und deshalb würde ich halt ein Spiel, wo ich sehe, da ist auf ein Label drauf, das wurde mit KI erstellt, wäre für mich einfach null interessant als Spieler, Konsument oder halt bei Büchern auch als Leser. Oder wenn zum Beispiel jetzt sich das wirklich in Hollywood-Filmen durchsetzen würde, dass die so produziert werden, quasi generiert werden, dann würde ich persönlich jetzt keine neuen Filme mehr gucken. Es gibt ja genügend alte, die man noch aus der Filmgeschichte nachholen kann. Also ich glaube auch, dass es vielen so geht. Es geht sicherlich manchen Leuten so, die sagen, oh toll, die Möglichkeiten und denen das egal ist, wie das erzeugt wurde. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele, die, wenn sie wissen, dass es von der KI generiert wird, dass sie es dann für sie nicht interessant ist. Und im Kinderbuchbereich wird da tatsächlich sehr viel, ich sag mal, betrogen. Es werden AutorInnen, IllustratorInnen erfunden mit Vita, mit Bild, die dann in das Buch reinkommen. Das alles ist aber alles nur generiert und soll natürlich vermeiden, dass die Leute es deshalb nicht beachten, sondern soll denen vorgegaukelt werden, dass echte Menschen dahinter stehen. Und das zeigt mir, dass das Bedürfnis, Kunst von Menschen zu rezipieren, tatsächlich groß ist.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es perspektivisch eine Kennzeichnungspflicht geben soll. Die ist ja schon auch in dem einen oder anderen Social Media Medium mittlerweile angekündigt oder auch umgesetzt. Wenn wir allerdings zurückkommen zur Welt der Brettspiele, dann weiß ich, dass es letztes Jahr 2024 bei Peer von seinem Abenteuer-Brettspiele-Blog eben schon einen Artikel gab, dass es bereits Spiele gibt, die ganz offen auch kommunizieren, dass eben KI-Grafiken genutzt werden oder genutzt werden sollen. Ich glaube, er spricht da von Path of Civilization oder auch eben von Terraforming Mars, The Dice Game. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in so einer Situation sind, dass wir, selbst wenn es einen solchen Disclaimer geben sollte, dass wir vielleicht gar nicht mehr unterscheiden können, ist das denn jetzt von Menschenhand gestaltet, kreiert, erschaffen oder ist es eben, wie du gerade eben gesagt hast, ein Algorithmus, der das macht? Gibt es da so Merkmale, außer dass man manchmal sieht, dass Körperteile an den falschen Extremitäten angebracht sind? Kann man KI erkennen?
Also ich persönlich und auch viele meiner KollegInnen können das immer noch sehr gut erkennen. Aber die KI wird natürlich besser. Am Anfang war es tatsächlich solche Sachen, dass da die Anzahl der Finger nicht stimmt. Das taucht auch heute noch relativ häufig auf. Aber es, wie gesagt, ist besser geworden. Anzeichen sind oft, dass Sachen ineinander übergehen, weil die KI nur diesen Bildinhalt als Ganzes erzeugt und nicht die einzelnen Bestandteile analysiert, sodass, wenn zum Beispiel, müsste ich mal kurz überlegen, wenn jetzt eine Frau hat ein Halstuch um, was so künstlerisch ein bisschen Falten schlägt und sie hat aber auch eine Kette um, dann ist es oft bei KI-generierten Bildern, dass dann diese Formen ineinander übergehen. Man gar nicht genau sagen kann, was ist jetzt Kette, was ist Halstuch oder die Kette kommt von einer Seite, verwandelt sich auf dem Weg zur anderen Seite in ein Halstuch. Sowas sind alles Merkmale. Dann natürlich, dass bestimmte Stilrichtungen immer mal in sind. Da erkennt man dann sofort, okay, das ist KI generiert. Man erkennt es heutzutage noch oft daran, dass kein Urheber genannt wird, wenn halt derjenige, der das benutzt, versucht, die Herkunft zu verschleiern. Aber für jemanden, der dann so ein Spiel auf dem Tisch hat, ist es sicher und nicht geübt ist vom Blick her, ist es sicher sehr schwer, das zu erkennen. Und wird wahrscheinlich in Zukunft nahezu unmöglich sein. Was natürlich besonders bitter für mich und meine KollegInnen ist, ist, wenn einfach bekannte Stile von bekannten Künstlern imitiert werden, sodass es halt nicht diesen typischen KI-Look hat. Da habe ich mich auch am Anfang noch, als ich mich noch nicht so eingehend damit beschäftigt hatte, gewundert, dass tatsächlich auf den ersten Blick, wenn man jetzt nicht in die Details guckt, die irgendwie nicht stimmen oder wo irgendwas zermatscht ist oder ineinander übergeht, dass der erste Eindruck ja oft sehr gut ist, also einfach visuell, ästhetisch ansprechend, teilweise auch sehr zuckersüß, niedlich. Und dann fragt man sich natürlich, Moment mal, wenn das mit allen Bildern aus dem Internet trainiert wurde, wieso sieht's dann so gut aus? Weil da sind halt auch haufenweise schlechte Bilder, Krickeleien, was weiß ich dabei. Aber da ist dann halt, kommt zum Tragen, dass tatsächlich in sehr krass Niedriglohn mäßigen Verhältnissen in Afrika Leute beschäftigt werden, um massenweise diese Inhalte aus dem Netz zu kuratieren beziehungsweise zu bewerten, um halt zu sehen, was finden Menschen schön und das halt entsprechend im Training zu benutzen. Insofern wird natürlich, solange aus diesem Pool geschöpft wird von Trainingsdaten, wird nichts Neues entstehen, kein neuer Style irgendwie, kein besonders individueller, zum Beispiel, was ich total gerne mag, diesen französischen Spieleillustrator, ich glaube, er heißt Vincent Dutray. Da erkennt man sofort, da ist ein neues Spiel, das ist von dem, sieht cool aus, das hat diesen besonderen Stil. Jetzt könnte natürlich ein kleiner Verlag sagen, okay, generiere mir die Illustrationen in diesem Stil. Da rollen sich bei mir natürlich komplett die Fußnägel auf, aber für ein Laien ist es dann vom visuellen Eindruck her wahrscheinlich irgendwann schlecht zu unterscheiden. Aber ich glaube, dass viele, wenn sie wissen und informiert und aufgeklärt darüber sind, wie das zustande kommt und dass es halt den Künstlern die Lebensgrundlage entzieht, dass die dann, wenn sie die Auswahl haben zwischen einem Produkt mit KI-generierten Inhalten und einem von Menschen erstellten, sich dann doch für Letzteres entscheiden würden.
Hast du das denn schon erleben müssen, dass Verlage oder sich AuftraggeberInnen eher für KI entschieden haben als für menschliche Illustrationen?
Schon, es wurden Inhalte, es ging um so eine Art, ich will es jetzt niemanden direkt anprangern, zumal ich noch für den Kunden arbeite. Es ist ein internationaler Spieleverlag, es ging um ein Spiel, was so ein bisschen Richtung Rätsel Escape geht. Und dann wurden die Inhalte, also Unterlagen, die man dann sichtet und analysiert, wie bei so Krimispielen, wo man dann so hier Polizeiberichte hat oder ein paar Tatortfotos und sowas. Das wurde alles KI generiert, aber man traut sich dann tatsächlich nicht, das Cover auch KI zu generieren, weil es da wohl schon öfter mal einen Backlash aus der Community gibt und lässt dann das Cover von einem richtigen Illustrator, in dem Fall von mir, illustrieren. Da werde ich natürlich dann striktens darauf achten, dass das irgendwie auf der Box dann entsprechend kenntlich gemacht wird, dass der Rest nicht von mir stammt. Mhm. Ansonsten ist es mir noch nicht so häufig begegnet. Ihr habt ja gesagt, ihr habt es schon tatsächlich bei auch so großen Namen gehört, dass da so verfahren werden soll. Es wird bei solchen Rätselspielen, wo viel kleine, wo viel Auto, also viel Material gebraucht wird, was dann wirklich auch ein krasser Kostenfaktor ist in der Illustration, wird von eh und je schon auch gerne mal mit Stockbildern gearbeitet. Also falls es ein Zuhörer nicht weiß, also Bilddatenbanken, wo man bereits bestehende Bilder günstig lizenzieren kann. Und da wird wahrscheinlich in Zukunft dann auch hier und da auf KI zurückgegriffen. Ich muss aber sagen, dass bei meinen Hauptkunden, ich mache ja sehr viel für den Moses Verlag und für Kosmos und so, da scheint es bisher nicht so ein Thema zu sein, zum Glück. Und ich bin jetzt auch noch nicht so betroffen, wie ich es mir vor ungefähr einem halben oder einem Jahr viel eher befürchtet habe. Es ging tatsächlich bei mir geschäftlich dieses Jahr sehr schlecht los, das erste Quartal. Und da dachte ich wirklich, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt geht es nur noch bergab. Aber es hat sich dann doch wieder in eine sehr, sehr, sehr positive Richtung für dieses Jahr entwickelt.
In der Entwicklung der Medien hat ja der Computer auch irgendwann alles verdrängt, was ursprünglich mal den Beruf des Setzers anging oder eben halt Druckberufe, die existiert haben, die sich vollkommen aufgelöst haben, nachdem es die Möglichkeit gab, ja, digital Massen zu produzieren. Fürchtest du darum, dass eben dieser Beruf einer Illustratorin, eines Illustrators auch jetzt so eine, ja, ist jetzt ein blöder Vergleich, aber so eine tickende Zeitbombe ist und irgendwann sich selbst auflöst und in die Luft fliegt?
Also ich glaube nicht, dass er verschwinden wird. Das wird auch gerne von Befürwortern angeführt. Nein, es wird ja nicht verschwinden. Aber natürlich, wenn die Jobs nur noch ein Zehntel sind, und dann werden natürlich ganz viele Leute ihren Job verlieren, auch wenn es den Beruf an sich noch gibt. Wir haben nach wie vor fantastische Stopptrick-Animationsfilme, immer noch klassische Zeichentrickfilme, obwohl 3D-Animation irgendwann gekommen ist und dem der Tod vorhergesagt wurde. Also ich glaube schon, es wird es noch geben, aber es wird natürlich wirklich schwierig, wie es wahrscheinlich in vielen Berufen sein wird, wenn die KI nach und nach auch andere Sparten betrifft, Leute zu finden, die den Einstieg, dass dieses Einstiegslevel wird halt wahrscheinlich an KI abgegeben werden, weil das leicht zu ersetzen ist. Aber dann hat man natürlich irgendwann auch keine erfahrenen und besonders ausgebildeten Kräfte mehr, weil halt keiner mehr den Einstieg absolvieren kann. Versteht ihr, was ich meine?
Mhm.
Und ich glaube, dass der Vergleich natürlich wird auch oft von nicht von Kritikern, sondern von Befürwortern der KI gebracht. Ja, als die Eisenbahn erfunden wurde, dachten die Leute auch, jetzt ist alles vorbei. Und aber ich glaube, dass die KI in ihrer Gänze so eine disruptive Kraft ist, dass die meisten Leute, die sich nicht mit dem Thema befassen, das noch überhaupt nicht abschätzen und dass man es überhaupt nicht mit einer neuen Technologie wie dem Internet oder dem Fernsehen oder es wird ja dann immer so verglichen, ja, als der Tonfilm eingeführt wurde, haben sich die Musiker von Stummfilmen auch beschwert und so. Aber es wird halt nicht nur unsere Branche betreffen, sondern sehr, sehr viele Branchen. Und ich habe ja vorhin auch schon angesprochen, dass es auch existenzielle Risiken der KI gibt. Ich hoffe natürlich, dass der Beruf an sich nicht aussterben wird. Aber wenn es so kommt, ist das vielleicht dann auch noch unsere geringste Sorge, was die KI angeht. Ist euch denn zum Beispiel jetzt, ich frage, habe ja entweder mit, also in meinem Umfeld informiere ich ja sehr viele Leute immer selber, deshalb weiß ich nicht, sind euch die existenziellen Risiken von KI bewusst? Ist das ein Thema, was ihr schon in den Medien wahrgenommen habt?
Also ich gehe zuerst mal drauf ein, also bei mir ist die Blickrichtung eine ganz andere. Ich bin vielmehr momentan dazu aufgefordert, mir sinnvolle Wege und kreative Anwendungsmöglichkeiten einfallen zu lassen, wie ich die KI in meinem Beruf einsetzen kann. Ich komme ja aus dem Bildungswesen, ich bin Lehrer und wir sind quasi momentan, wir sitzen in einer Challenge. Und die Frage ist, wie können wir Schüler davon wegbringen, einfach KI zu nutzen, um Inhalte zu reproduzieren oder eben halt fälschlicherweise Fake News und falsche Informationen aufzusetzen bei der Wissensvermittlung und gleichzeitig Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sinnvoll eben mit einem Prompt diese Informationen zu bekommen oder kreativ umzugehen. Also tatsächlich ist dieses Risikopotenzial, auf das wir jetzt gleich zu sprechen kommen, für mich noch gar kein Begriff. Und ich bin quasi aufgrund meiner beruflichen Situation momentan dazu angehalten, kreativ mit der KI zu arbeiten. JD, wie ist es bei dir?
Also ich befasse mich im Alltag nicht so viel mit KI, um ganz ehrlich zu sein. Ich nutze sie als Werkzeug in meiner Arbeit, um Sachen zusammenzufassen, um eine Idee zu kriegen, um ja manchmal auch um zusammenzufassen, habe ich schon gesagt. Aber eher als Werkzeug, denn als, so wie SchülerInnen es heute ja noch tun, Olli, das wirst du ja auch erleben, Hausaufgaben damit zu machen, Facharbeiten damit abzugeben und. Meine Tochter ist 16, die ist an einem Gymnasium und die haben zum Beispiel die Facharbeiten ausgesetzt, weil die können nicht unterscheiden, ist es jetzt ein kluger Prompt, der da hinter steckt, oder ist es tatsächlich eigene menschliche Leistung? So, da bin ich ganz bei Olli. Und zu sagen, okay, wir müssen gucken, dass wir einen guten Weg damit finden, damit umzugehen. So, weil es nur zu verteufeln ist, denke ich mal, auch nicht Sinn der Sache. Ist aber auch nur zu hypen und es auszubeuten, auszuschlachten und unkontrolliert rumwuchern zu lassen, kann es auch nicht sein. Also der Weg ist, glaube ich, irgendwie dazwischen.
Aber Volker, du sprachst von konkreten Risiken.
Genau, also ihr seid ja jetzt noch auf dem Bereich KI, wie sie eingesetzt wird als sogenannte Tool-AI, also dass ich die KI benutze für einen bestimmten Zweck und sie auch nur diesen Zweck kann. Also ein großes Sprachmodell hat natürlich vielfältige Möglichkeiten, da ja vieles in unserer Kultur auf Sprache beruht. Ich kann damit auch Matheaufgaben lösen lassen, auch wenn das ein bisschen schwieriger ist mit ChatGPT. Aber ich kann auch alles mögliche andere, wo ich ein sprachliches Ergebnis haben will, kann ich damit generieren oder kann das damit erarbeiten, auch womöglich in Zwiegespräch oder so. Aber die Auswirkungen werden ja zum einen noch größer sein, was das Soziale angeht. Also wir haben ja jetzt die ersten zwei Selbstmorde von Teenagern gehabt, die in dem einen Fall wurde durch den AI-Companion, den sich der Junge erstellt hatte, in seinen Gedanken bestärkt und das weiter geriet quasi in eine Spirale, dass es irgendwann tatsächlich traurigerweise mit dem Suizid geendet ist. In dem anderen Fall war der in seinen KI-Companion verliebt, in eine weibliche Figur, die er sich da kreiert hatte und wollte quasi zu ihr gelangen mit seinem Suizid quasi, damit er mit ihr zusammen sein kann. Das sind natürlich extreme Beispiele und gerade bei diesen massenhaften Anwendungen ist das natürlich eigentlich jetzt statistisch noch nicht relevant. Aber das grundsätzliche Problem, dass Leute nicht die Widrigkeiten, die soziale Kontakte halt nun mal bergen, mögliche Konflikte oder dass man halt irgendwie sich auf andere Leute einstellen muss, dass sie stattdessen ChatGPT zu ihrem besten Freund machen. Das sehe ich halt als ein großes Problem. Aber vor allem, wenn man halt den Bereich der Tool-AI verlässt, und da sind ja die großen Tech-Konzerne gerade dabei, das sagen wir ganz offen, dass sie versuchen, eine AGI, also eine allgemeine künstliche Intelligenz, oder beziehungsweise, ich glaube, sobald man eine allgemeine künstliche Intelligenz erschaffen hat, die also auf menschlichem Niveau alle Problemstellungen lösen kann, die man ihr vorgibt, wird die natürlich durch quasi zirkulierende Prozesse des Trainings innerhalb kürzester Zeit zur Superintelligenz werden. Und dann ist tatsächlich ein Problem, dass wir keine Ahnung haben, wie man so einer Intelligenz eine Zielsetzung gibt, die uns nicht schadet. Und wir wissen, glaube ich, schon, dass man in der Welt, in der wir leben, die nicht einfach abschalten kann, weil halt zum einen alles vernetzt ist. Unsere ganze Lebensmittelversorgung bricht innerhalb weniger Tagen oder Wochen zusammen, wenn das nicht funktioniert, das Internet. Und gleichzeitig wäre natürlich so eine Intelligenz auch in der Lage, jedwede Menschen zu manipulieren, um in ihrem Sinne zu handeln und sie halt nicht abzuschalten. Weil wir reden dann ja irgendwann von einem Gefälle, wie es jetzt uns gegenüber Ameisen betrifft. So wären wir ja quasi für diese KI. Und das hört sich natürlich immer erstmal sehr wild an. Man kennt es aus Filmen, die Szenarien, aber gibt halt sehr viele ernstzunehmende KI-Wissenschaftler und auch Entwickler, die vor diesen Problemen waren. Und ich hatte ja vorhin bereits den YouTube-Kanal von Karl Olsberg erwähnt, der da zum Mahner und Warner geworden ist und sehr viel Zeit privat darin einsteckt, mit seinen Videos über diese Gefahren aufzuklären und versuchen, da halt eine Regulierung zu erreichen. Weil ich glaube, das ist halt, was fehlt, auch im Bereich der generativen KI. Es wird halt gesagt, ja, was sollen wir machen? Es kommt sowieso. Aber tatsächlich kann es und muss es auch eine Regulierung geben. Denn wenn jeder einfach ChatGPT fragen kann, wie kann ich mir eine Biowaffe herstellen oder so, dann merkt man natürlich schnell, dass quasi die Missbrauchs- und Gefahrenmöglichkeiten zum einen ins Unendliche gehen, zum anderen sich nicht alle abschätzen lassen vorher und dass man deshalb vielleicht sich viel mehr Gedanken machen muss, wie man das Ganze einfängt und versucht, in ungefährliche Bahnen zu lenken.
Ja, die Szenarien, die du gerade beschrieben hast, die wirken tatsächlich so wie momentan der Science-Fiction-Roman der 70er Jahre, in der die Menschheit bedroht wird von einer künstlichen Intelligenz, die quasi die Herrschaft anzieht, oder Kampfroboter, die sich irgendwo vernetzen. Ich glaube tatsächlich, das, was du gesagt hast aus deiner Perspektive, das ist gar nicht so weit weg von diesen Szenarien. Ich würde allerdings diesen Weg noch einmal verlassen und auf etwas kommen, was ich jetzt wahrgenommen habe, was ich so ja unter einem soziologischen Aspekt, so eine Mischung zwischen spannend und verwirrend und vielleicht sogar vollkommen verängstigend finde. Ich bin in einer Facebook-Gruppe gelandet, die ChatGPT oder sowas heißt. Mhm. Und der neueste Trend, nachdem du ja vorhin schon die Actionfiguren genannt hast und Conny macht irgendwelche Kessensprüche, ist es, dass man selbst Images von sich erstellt, allerdings nur mit seinem Gesicht und dann auf einen vollkommen ästhetisch veränderten Körper, im Abendkleid auf einer Treppe, im roten Teppich. Und am Anfang dachte ich, naja, das ist so jetzt vielleicht die Neugierde, man möchte mal ausprobieren, man möchte gucken, was geht, man möchte sich vielleicht einmal mit George Clooney oder sowas zeigen. Aber es ist tatsächlich immer mehr die Tendenz in diesen Gruppen, dass Leute ein anderes Selbstimage von sich schaffen. um damit tatsächlich eine andere Person werden zu können. Und das beschäftigt mich tatsächlich sehr, denn wenn wir alle so aussehen, hätten wir keinen einzigen unattraktiven, einsamen und vielleicht isolierten Mensch, sondern wir wären alle glücklich, weil wir alle nur mega geil aussehen. Und das macht mir tatsächlich sehr zu schaffen. Und du grinst jetzt momentan bei dem, was ich gesagt habe.
Ja, also das gehört sich natürlich bizarr an. Deshalb muss ich ein bisschen lachen, weil also da sind Mitglieder in dieser Facebook-Gruppe und die posten sich gegenseitig quasi ihre Bilder, wie sie in solchen Situationen und Settings sind.
Genau.
Ja.
Und geben dann auch den Prompt frei und dieser Prompt wird dann weiter verändert. Und der Anfang ist wohl immer, dass du ein Bild von dir einspeist und sagst, nimm bitte davon das Gesicht und verändere eben den Körper. Und dann werden die Anweisungen sehr, sehr klar. Ein elegantes, schwarzes, langes Kleid mit Stöckelschuhen und was weiß ich. Und dann machen das natürlich auch Männer. Und dann kommt es auch zu solchen bizarren Situationen, wo du denkst, naja, also lernt ihr denn nichts, dass man vielleicht auch sensibel mit so einem Thema umgehen sollte über die eigene sexuelle Identität? In den Foren ist das ein Spaß. Ich glaube, dass das ein Spaß ist. Aber gleichzeitig glaube ich, dass das so eine projizierte Unsicherheit ist, die du damit dann übergehen kannst, weil du sagst, das ist so ein alter Ego. Also, das ist mein Avatar, ja, könnte man versagen, wenn du quasi in der Computerspielwelt unterwegs bist.
Ja, also für mich ist das dann auch halt eben schon immer nicht mehr so als Spaß wahrzunehmen, weil ich halt auch die ökologischen Auswirkungen sehe und denke so, für nur so einen Quatsch wird da irgendwie Energie verbraucht, wird Wasser verbraucht. Jetzt wird natürlich geistern Zahlen rum, ja, jede ChatGPT-Anfrage, das sind nur in Anführungszeichen, weiß ich nicht, ich glaube, das letzte, was ich gehört hatte, war 10 Sekunden den Backofen laufen lassen, was sich natürlich dann so punktuell wenig anhört. Aber in dieser Masse, wie es jetzt eingesetzt wird, manche Leute benutzen es ja wirklich den ganzen Tag, um sich ihr Leben schon davon leiten zu lassen, was. Und dann waren wir doch gerade so weit, die Sache mit dem Klima und so vielleicht doch noch irgendwo in den Griff zu kriegen und sehen uns dann diesen krassen Herausforderungen von so einer Technologie gegenüber, den ökologischen, wo halt so viel Energie einfach in Quatsch fließt. Das macht mich halt echt immer total traurig und hilflos.
Ich würde gerne den Fokus einmal weg vom Science-Fiction-Szenario legen auf Hoffnung. Ich mag das, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen und ich möchte auch allen anderen da draußen jetzt gerade einfach nicht die Message hinterlassen, es wird alles schlecht werden, sondern mich interessiert jetzt gerade, was passieren müsste, damit du dich weniger kritisch gegenüber der KI in der Kunst oder allgemein gegen KI positionierst oder ob das für dich vollkommen ausgeschlossen ist.
Also es gibt ja auch für mich positive Aspekte der KI, also medizinische Sachen, Entwicklung von Impfstoffen. AlphaFold ist ja zum Beispiel eine klassische Tool-AI, die wirklich nur für einen Zweck funktioniert und da Sachen leisten kann, die Menschen niemals hätten leisten können und die wahrscheinlich dann vielen Menschen das Leben retten wird auf lange Sicht. Andererseits ist natürlich dann die Frage, können wir eine unfassbar gute Medizin uns wiederum leisten, was Kosten und was Bevölkerungswachstum und so weiter angeht. Du merkst schon, ich bin eher der dystopische Typ, sehe vielleicht auch eher das
fast
Negative.
Gar nicht, nee.
Aber ich sehe auch natürlich positive Aspekte. Aber wenn es dann darum geht, dass gesagt wird, wir müssen nur genug Geld und Energie da rein investieren und am Ende wird die KI unsere ganzen Probleme lösen, das befürchte ich, wird leider nicht der Fall sein, wenn dann Sachen wie Hunger in der Welt oder sowas angesprochen wird, denn vieles ließe sich ja schon lösen. Wir haben ja die Lösung, nur wir haben nicht das Interesse bei Leuten, die Vorteile davon haben, diese Lösung halt nicht anzuwenden. Ne? Also wir können ja, es gibt ja genügend, um alle Menschen auf der Welt satt zu machen. Es gibt konkrete Maßnahmen, die wir eingehen müssten, um den Klimawandel aufzuhalten. Aber es wird dann nicht gemacht und da wird uns dann auch die schlauste KI nicht unbedingt helfen. Es sei denn, dass sie halt ein neues Energiegewinnungsverfahren uns präsentiert, was halt ressourcenschonend ist und quasi ein Perpetuum mobile. Das wäre natürlich auch mein Traum, dass es ein Wohlstandsleben für alle gibt und man selbstbestimmt und nicht diktiert von ökonomischen Zwängen sein Leben leben kann. Vielleicht sogar sein Leben damit verbringen kann, einfach nur soziale Kontakte zu pflegen oder anderen zu helfen oder so, ohne dass es darum geht, dass man irgendwie sieht, wie man seine Miete zahlen kann. Aber ich glaube leider, dass so wie diese Mittel dazu, in welchen Händen die gerade sind, nämlich in diesen Milliardären, die schon jetzt kein Maß kennen, für ihren Reichtum, die ihr Geld nicht mehr ausgeben können in diesem Leben und trotzdem nicht zufrieden sind, dass auch bei einer unfassbaren Steigerung des Wohlstandes und der Produktivität das am Ende halt nicht wirklich bei den richtigen Leuten landen wird, sozusagen.
Okay, wir waren bei der Hoffnung.
Genau, genau. Das tut mir natürlich wirklich leid. Ich weiß ja nicht, wahrscheinlich sind eure Hörer in doch ein bisschen spaßigeren Content gewohnt. Und ich habe natürlich dieses Problem auch in meinem persönlichen Umfeld, wo ich versuche, die Leute zu informieren, dass das wirklich kein Gute-Laune-Thema ist. Aber wo du sagst, Hoffnung, ich mache es ja nur zum Thema und ich erzähle Leuten davon, weil ich ja hoffe, dass wir das in den Griff kriegen. Ich ergebe mich ja nicht fatalistisch dieser Entwicklung und sage, es kommt so oder so und scheiß drauf. Mhm. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat, für den ist natürlich das oberste Interesse, dass auch die noch in einer lebenswerten Zukunft leben können. Diese gesetzgeberischen Prozesse sind natürlich sehr langsam, sowohl auf nationaler als auf europäischer und schon gleich auf weltpolitischer Ebene. Aber ich erhoffe mir schon, dass da ein Bewusstsein für geschaffen wird, je mehr Leute davon wissen, von der Problematik und dass man dementsprechend das reguliert, so wie man zum Beispiel, also die AGI einfängt, so wie man halt Abkommen international geschaffen hat für Atomwaffen oder ähnliches, dass man diese Risiken halt minimieren kann. Und ich bin da auch der Hoffnung und wünsche mir halt, dass dadurch, dass möglichst viele von den kritischen Aspekten erfahren, wir dadurch dazu kommen, dass wir das Ganze in positive Bahnen lenken können.
Und genau deswegen gibt es ja und braucht es auch diese kritischen Meinungen und diese Auseinandersetzung mit diesem Thema. Eine Frage würde ich dir zu diesem Thema gerne noch stellen. Stell dir mal vor, ich bin jetzt eine Fee, unfassbar attraktiv, mit Flügeln, versteht sich.
Das wollen wir gar nicht vorstellen. Ich sehe dich doch hier auf dem Handy gerade. Das können die Zuhörer ja nicht wissen.
Ja, schön, dass du es selber sagst. Und ich kann dir einen Wunsch erfüllen. Dieser Wunsch ist so ein bisschen kontextuell. Und zwar, wer ist ab morgen eine faire und verantwortungsvolle Nutzung der KI. Du wachst auf und zack, genau so, wie ich es gerade beschrieben habe, ist es in der kreativen Branche. Wie würde das deiner Meinung nach aussehen? Wie hätte ich meinen Zauberstab geschwungen und was müsste passieren?
Ja, man müsste das Training auf rechtmäßig erworbenen Trainingsdaten basieren. Ich glaube, es wäre dann auch nicht so leicht möglich, die Künstler zu ersetzen, wenn es von Anfang an mit rechten Dingen und nicht mit dem Motto von Mark Zuckerberg, break things, move fast, oder wie er da sagt, dass man also einfach mal erstmal sich über Gesetze hinwegsetzt und dann schon sieht. Ich sehe tatsächlich, was die generative KI angeht, bei mir kann ich mir jetzt kaum ein Szenario ausmalen, wo ich aufwache und denke, ach super, so gefällt mir das. Aber es gibt sicherlich Möglichkeiten, dass man da den Leuten, die Trainingsdaten ungewollt zur Verfügung gestellt haben, irgendwie gerechter entgegenkommt durch irgendwelche Kompensationen und dass man diese Verwendung ihrer Bilder und Kunstwerke, sind ja nicht nur Bilder, in Zukunft dann tatsächlich gerechter und an ihrem Einverständnis orientiert erteilt.
Okay, dann arbeite ich heute Abend an meinem Zauberstab und dann hoffe ich, dass ich den Weg noch zu dir finde. Ist dunkel draußen.
Es ist lang jetzt natürlich wieder nicht so schön Magic, aber wie gesagt, ihr habt ja meine Gedanken dazu erfahren. Ich bin natürlich auch eigentlich ein positiver Mensch und hoffe, dass alles gut wird.
Volko, das war für uns ein wildes Abenteuer, dieses Gespräch, dieser Austausch mit dir. Erstens, weil JD und ich im Vorfeld wussten, dass wir nur ansatzweise eine Vorstellung haben, was KI ist, geschweige denn, was KI bewirkt und macht. Ich habe dich als unglaublich informierten Mensch kennengelernt, der eine klare Position bezieht, die eher sehr kritisch ist. Eine Position, die auch darauf hinweist, dass bei all dem Spaß und all dem Nutzen, die wir momentan aus der KI für uns ziehen, ein unglaublich großes Geflecht an Schwierigkeiten, an Gefahren vielleicht sogar geht. Aber das habe ich als einen sehr interessanten und wirklich beflügelnden, inspirierenden Austausch empfunden. Danke dafür.
Ja, ich möchte mich auch bedanken, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe mich sehr über eure sehr wertschätzende Art gefreut und den Raum, den ihr mir gegeben habt, da meine Perspektive zu schildern, und fand es sehr schönes Gespräch und hoffe, dass ich die ZuhörerInnen nicht zu sehr deprimiert habe mit meinen Schwarzmalereien.
Ja, schwarz ist ja irgendwie auch eine Farbe, ein Ton eigentlich, aber gibt's ja auch, ist ein Spektrum. Eine letzte Sache hatte ich noch, und zwar, was würdest du jungen KünstlerInnen raten, die sich angesichts von KI wirklich Sorgen um ihre Zukunft machen?
Ja, ich bin ja tatsächlich in der Position, dass ich habe zwei Töchter, die eine ist 19, die andere ist 16, beide sehr kreativ. Und ich bin ja in der Situation, dass ich da einen Ratschlag nicht unbedingt erteilen muss, aber zumindest da eine Haltung zu haben muss. Und mein Ratschlag wäre, macht genau das, worauf ihr Lust habt, weil keiner weiß, was in ein paar Jahren ist. Keiner weiß, wie sich das Ganze entwickeln wird. Wenn du kreativ bist und du musst dich künstlerisch ausdrücken, dann wird es dir nichts nützen, wenn du aus Vernunftgründen jetzt ein BWL-Studium anfängst. Und selbst da kann es natürlich sein, dass die KI dich ersetzt. Und wenn wir Glück haben, sorgt halt die KI dafür, dass jeder machen kann, was er will. Und dann bist du froh, dass du deine künstlerische Entwicklung rechtzeitig angestoßen hast und dann auf deinem Weg weiter dahin gehen kannst.
Olli, wenn das kein Plädoyer war.
Und auch starke wiederum Worte. Eine starke Überleitung, Volko, von der du gar nicht gewusst hast, dass sie dir wieder so toll gelungen ist. Machen, was ihr wollt, könnt ihr nämlich jetzt, denn wir haben mal so ein bisschen an den Fingern abgezählt, JD und ich. Wir haben bald unsere 100. Folge. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir in der 50. Folge eine Jubiläumsfolge von Julia ein Quiz geschenkt bekommen haben. Das hat sie uns wieder zugesagt und sie ist da schon dabei, ihre Quizfragen zu sortieren. Und das wird wahrscheinlich irgendwann zwischen nach der Messe und vor Weihnachten stattfinden. Aber JD und ich haben uns gesagt, wir könnten uns vielleicht doch auch mal was schenken und euch etwas schenken. Quasi nicht die 100. sondern vielleicht die 99. Folge. Unser Podcast heißt ja Alles außer Toplisten, weil wir bewusst keine Toplisten machen. Außer wir werden reingelegt und ausgetrickst von Fabian.
Nicht wahr, Fabian?
Ja, genau. Aber wir würden euch auffordern, schickt uns doch mal eure Themen, von denen ihr eine Top-3-Top-Liste von JD und von mir haben wollt. Es darf alles sein. Es darf natürlich Brettspielbezug sein. Es darf allerdings wirklich, wirklich alles sein. Wir machen eine Sonderfolge, die 99er-Schnapszahl-Folge, nur mit Top-Listen. Und dabei gehen wir auf eure Wünsche und Ideen ein. So, bam, das habt ihr jetzt davon. Und dann haben wir auch einmal Top-Listen gemacht. Und dann sind wir aber, glaube ich, für immer durch, JD, oder?
Für immer.
Für und immer. Wir haben MMA-Ausrufezeichen.
Also, genau. Das ist auch nur, weil es eine Schnapszahl ist. Ich hoffe, es gibt viel Schnaps bei der Aufnahme, sonst falte ich das auch nicht durch. Ja, ich habe übrigens schon meine erste Top 3. Darf ich dir einmal sagen?
Oh ja, mach mal eine Top 3. Wofür denn eigentlich?
Pass auf. Meine Lieblings-Top 3 Heckmeck am Bratwurm-Eckzahlen. Die 21. Die 22 und die 31. Warum, weiß ich nicht. Weil mir die Zahlen gerade einfallen. Ja, das war's.
Okay, in diesem Sinne kommen wir zum Wumms.
3, 2, 1,
Wumms. Dankeschön.